NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Und wenn Sie in dieser Woche NDR Kultur gehört haben, wissen Sie, dass ich mich eigentlich gefreut habe auf Caroline Peters und Martin Wuttke. Aber manchmal kommt es eben einfach anders. Und auch Caroline Peters ist sehr knapp mit der Bahn aus Berlin angereist. Umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt da ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sie werden hier am Wochenende, Caroline Peters, das Hamburger Theaterfestival eröffnen, zusammen mit Martin Wuttke. Gefährliche Liebschaften ist die Produktion, die Sie zeigen werden im St. Pauli-Theater. Das ist ja ein Stoff, der schon sehr, sehr alt ist, 18. Jahrhundert. Viele kennen ihn trotzdem. Es gab Verfilmungen, immer wieder auch Inszenierungen. Was hat Sie daran gereizt, das jetzt zu spielen?
Also erstens muss ich mal dazu sagen, wir spielen es ja nicht. Es ist eine Lesung, eine szenische Lesung. Also wir spielen halb und lesen. Es ist keine vollständige Inszenierung oder Aufführung. Wir haben jetzt diese Woche ein paar Tage da für Zeit gehabt und da ist, das ist viel mit viel Spontanität wird das auch rauskommen. Und ja, es ist einfach, ich finde, es ist einfach ein Klassiker von unserem kulturellen Kanon. Das ist eine Geschichte, die geschrieben wurde im 18. Jahrhundert vor der Französischen Revolution, die Zustände der französischen Oberschicht anklagen will und auch die beiden Hauptfiguren stark bestraft am Ende für ihr sehr amoralisches Verhalten und die interessieren einen aber so stark. Das sind einfach so wahnsinnig gute Charaktere geworden. Und diese Vorlage ist eben seither immer wieder benutzt worden. Es gibt auch ein Stück von Heiner Müller, es gibt diesen tollen Film mit Glenn Close, es gibt immer neue Versionen davon und das so, dadurch interessiert es mich schon mal per se. Ich denke, wenn es so oft aufgegriffen wurde, dann muss doch was dran sein. Und dann finde ich jetzt mit der genaueren Beschäftigung, es sind eben wirklich wahnsinnig tolle Figuren, ein Mann und eine Frau, die sich versuchen, gegenseitig schachmatt zu setzen in einem intriganten Spiel, bei dem ununterbrochen unschuldige Menschen von den beiden benutzt und auch zu Fall und zu Schaden gebracht werden. Und wenn ich mich in der heutigen politischen Landschaft umsehe oder in den sozialen Medien, denke ich, wir sind da nicht weit von entfernt, dass Sachen so entgleisen können. Und natürlich, um es fürs Theater interessant zu machen, muss man die Charaktere trotzdem interessant zeichnen und man muss sie auch mögen. Wenn man da zwei absolute Feindbilder vor sich stehen hat, macht es einfach keinen Spaß.
Wann sind Sie dieser Geschichte das erste Mal begegnet? Wissen Sie das noch?
Oh, tatsächlich, als der Film ins Kino kam. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich nicht ganz genau weiß, wann das war. Ich glaube, irgendwann Ende der 80er, würde ich behaupten.
Mir geht es ganz genauso. Ich habe nochmal nachgeguckt und es war in den 80er,
ja. Ja, ich würde sagen, ich bin noch zur Schule gegangen und ich fand den Film fantastisch. War aber auch ein sehr großer Fan von John Malkovich damals und habe einfach alles angeguckt, was der gemacht hat. Und das ist ja so eine Geschichte eben von absoluter Bosheit und Intriganz und gleichzeitig passiert aber dann eben doch da drin, gibt es eben doch sowas wie Liebe und eigentlich haben die Hauptfiguren beschlossen, das ist nun wirklich das, womit wir gar nichts im Leben zu tun haben wollen, weil die bringt alles durcheinander, die Liebe, aber es ist so ein bisschen romantisch in dem Film, sie können sich derer nicht erwehren, die taucht eben doch auf und bringt Dinge durcheinander und es gibt eben doch authentische Gefühle auch.
Mehr dazu und über vieles andere auch in dieser Stunde NDR Kultur à la carte mit Caroline Peters. Wir starten mit einer Musik, die irgendwie auch ganz gut passt, finde ich. Candide, ein satirischer Roman von Voltaire, ist noch vor Gefährliche Liebschaften von Laclos erschienen und hat Leonard Bernstein so fasziniert, dass er eine Operette dazu geschrieben hat. Und wir hören die Ouvertüre.
Thank you.
NDR Kultur à la carte mit Caroline Peters und der Ouvertüre zu Candide von Leonard Bernstein, hier gespielt von den Berliner Philharmonikern und dann Simon Rattle. Wir haben gerade schon gehört, Caroline Peters, es wird jetzt nicht in dem Sinne eine Theaterinszenierung sein, die am Wochenende zur Eröffnung des Hamburger Theaterfestivals zu erleben sein wird, sondern mehr eine Lesung aus Gefährliche Liebschaften. Sie zusammen mit Martin Wuttke, Sie als Marquis de Merteuil, er ist denn der Vicomte de Valmont, sind ja diese beiden, ja, ebenso klugen wie auch bösen, ich glaube, das kann man schon sagen, Protagonisten dieses Romans von Chaudreuil de Laclos. Und Sie haben eben schon ganz schön beschrieben, wie so Schachfiguren schieben die Menschen über ein Schachbrett und verfolgen dabei ihr Spiel. So ganz kurz zusammengefasst geht es ja darum, dass die Marquise versucht, den Valmont dazu zu bringen, ein unschuldiges junges Mädchen zu verführen, damit es eben nicht unschuldig in die Ehe eingeht. Das ist eine Rache an einem früheren Geliebten. Valmont hat eigentlich erst nicht so großes Interesse, weil er andere Pläne verfolgt, aber gibt dann nachher sich doch diesem Spiel hin. Das ist schon auch eine sehr herrliche Frauenfigur, diese Marquise de Merteuil, oder?
Ja, das ist wirklich eine herrliche Frauenfigur. Also weil gerade im klassischen Kanon ja jetzt nicht so viele interessante Frauenfiguren im Sinne von Macht und Intelligenz und so herumlaufen. Und wenn, dann ist die pure Rache vielleicht und immer die, vor allen Dingen die pure Emotion immer verlangt. Und hier, das ist eben das Tolle an der Figur, dass die, also zwischen den beiden geht es eindeutig um wirklich auch um echte Liebe. Die haben ganz große Gefühle und es geht darum, die ganze Zeit zurückzuschrauben und sagen, nee, das bringt mich aber im Leben nicht weiter, wenn ich mich dem hingebe. Ich möchte aber vor allen Dingen weiterkommen, also benutze ich nur meine Intelligenz. Und die Merteuil hat einen tollen Brief in der Mitte. Das Werk ist ja sehr groß und wir lesen einen kleinen Teil dieser
Stückfassung
Briefe.
Von John von Düffel.
Genau, eine Stückfassung von John von Düffel. Aber es gibt eben einen großen Brief in der Mitte, wo sie genau erklärt, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist und wie sie die Rolle der Frauen in der Gesellschaft, in der sie sich aufhält, sieht, nämlich schrecklich und zurückgewiesen und banal und armselig und wie sie eine Frau entwirft, die so aussieht wie die Frau, die sich alle wünschen, nämlich brav, lächelnd und Konversation betreibend und nichts weiter denkend. Aber dahinter, hinter dieser Fassade hat sie angefangen, alles zu beobachten, genau zu verstehen, wer hier auf wen, wie, welchen politischen oder sonst wie intriganten Druck ausübt und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um selber als Akteurin mitzumischen. Und das ist schon eine super Figur.
Sie sagten ja schon, das ist noch vor allen Dingen auch eine Lesung. Sie kennen aber nun Martin Wuttke ja schon wirklich sehr lange, mit dem Sie das zusammen machen. Wie entwickelt sich da so eine Dynamik auch? Ich weiß nicht, was Sie vorher vielleicht auch besprochen haben, was Ihnen beiden wichtig ist.
Wir haben das jetzt alles im Laufe dieser Woche gemacht und haben eben wir lesen das, aber eben nicht, wie man eine Lesung normalerweise macht, dass man am Tisch sitzt und ein Glas Wasser neben sich stehen hat und dann einfach in aller Ruhe das vorliest, damit hauptsächlich die Gedanken und die Sprache für sich sprechen, sondern wir laufen mit den Zetteln in der Hand rum und versuchen, die Texte sich begegnen zu lassen. Also das sind natürlich ja keine direkten Anreden. Ein Briefroman hat ja den zauberhaften Vorteil, dass das Publikum sowieso immer das Gefühl hat, dass es weiter ist als die Protagonisten auf der Bühne, weil ja zwischen dem Briefbeschreibenden immer Zeit dazwischen liegt, bevor sie die Antwort von dem anderen bekommen. Und der Dialog auf der Bühne ist ja was Direktes. Also kann man das trotzdem versuchen, diese beiden Texte immer gegeneinander so in Stellung zu bringen, dass die sich antworten können. Und dass man eben versucht, neben den Texten diese ganzen darunterliegenden Motive und Gefühle, die sie ja auch voreinander die ganze Zeit versuchen zu verbergen. Und dann aber wieder auch manchmal so ganz klar das sagen, was sie wirklich denken, was dann aber rüberkommt wie eine Lüge. Also dieses erratische Verhalten, das macht natürlich viel Spaß. Also das kann man unheimlich gut nutzen auf der Bühne. Das ist unheimlich gutes Spielmaterial.
Ja, es ist ein großes Versteckspiel auch. Ein Briefroman, da denkt man, es ist ja komplett aus der Zeit gefallen. Wer schreibt heute noch Briefe? Ich weiß nicht, schreiben Sie noch welche?
Also meiner Meinung nach ist das eben gar nicht aus der Zeit gefallen, sondern im Gegenteil, die Leute schreiben mehr als je zuvor. Früher musste man einen Stift nehmen, ein Papier, alles aufschreiben, einen Briefumschlag, die Adresse draufschreiben, eine Briefmarke finden und einen Briefkasten. Jetzt hat man E-Mail. Die Leute schreiben jeden Tag Hunderte und Tausende von Briefen. Es gibt ganze Berufsgruppen, die ihre Zeit mit nichts anderem verbringen, als in Büros zu sitzen und E-Mails zu schreiben. Und das das ist für mich tatsächlich dasselbe wie ein Brief. Der Unterschied ist eben die Beschleunigung. Der Brief hatte eben den Vorteil, dass er eine Zeit lang physisch reisen muss. Und in der Zeit sind beide Adressat und Empfänger, Adressat und der Abschickende sind eben frei in der Zeit. Da gibt es immer so Pausen dazwischen. Und die gibt es leider heutzutage nicht mehr. Weswegen ich glaube, dass das Schreiben eher so aus dem Ruder gelaufen ist. Gerade weil alle so wahnsinnig viel schreiben, müssen sie auch wahnsinnig viel beantworten und aber auch immer direkt. Und dadurch kann kein Mensch mehr Pausen nehmen. Niemand kann mehr nachdenken. Und eine bestimmte Eleganz und Raffinesse geht einfach verloren, weil alles nur so aus der Lameng passieren kann. Insofern kann man sich eher an diesem Briefroman jetzt ein Beispiel nehmen und sagen, na, vielleicht mal Sachen auch nicht direkt beantworten und den ganzen
das?
Zeit zu. Ja, das mal bei E-Mails mache ich das tatsächlich viel, dass ich die also grundsätzlich nicht am selben Tag beantworten. Einfach damit man nicht dauernd in so einem Zugzwang ist und einfach immer nur handelt, ohne wirklich nachzudenken, weil es gibt ja auf alles eine spontane Reaktion, aber das ist nicht immer die einem die beste erscheint, schon 2 Minuten später nicht, aber dann ist es ja schon abgeschickt und das, also ich schreibe auch oft, ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, ich beantworte eine E-Mail und schicke es aber nicht ab, damit ich es am nächsten Tag nochmal durchlesen kann und mir überlegen kann, ob ich das wirklich immer noch richtig finde.
Schreiben Sie manchmal noch mit der Hand?
Ich besitze ja ein Geschäft für Postkarten. Und seitdem fühle ich mich sehr bemüßigt, immer wieder was mit der Hand zu schreiben. Ich schreibe aber auch viel so auf mit der Hand. Ich schreibe auch Notizen und Gedanken und sowas immer noch mit der Hand in Hefte. Ich möchte das nicht verlieren, die Handschrift. Aber ich finde, es ist tatsächlich was man sich so erhalten muss. Das ist nichts Selbstverständliches mehr. Aber so geht's mir auch mit modernen Autos, denke ich mal. Ich besitze selber kein Auto, weil ich muss mir alle 2 Jahre mal eins mieten, damit ich überhaupt noch Auto fahren kann in 10 Jahren, schon weil die Technik sich so rasend verändert die ganze Zeit. Und die Handschrift ist eben auch eine Technik und die verändert sich eben auch. Man muss sich ja darum bemühen, dass die erhalten bleibt.
Mehr über Postkarten und Handschrift nach einer nächsten Musik, die uns nochmal wieder bringt zu den gefährlichen Liebschaften. Denn aus dem Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel, Der Kuckuck und die Nachtigall, ist auch ein Teil des Soundtracks von dem Film, über den wir schon gesprochen haben, Gefährliche Liebschaften.
Thank you.
aus dem Soundtrack des Films Gefährliche Liebschaften. Der zweite Satz aus Der Kuckuck und die Nachtigall von Händel. Solist an der Orgel war Lionel Rock. Caroline Peters, Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben immer noch mit der Hand, also so Notizen. Haben Sie dann auch zu einzelnen Inszenierungen, ich kenne das von manchen Ihrer Kolleginnen oder Kollegen, so kleine Bücher, so Klatten, in die Sie dann alles reinschreiben?
Ja, ich bin ein großer Fan von so einem französischen Hersteller von so Schulheften. Und
Claire Fontaine?
Ja, genau, das finde ich wahnsinnig schön. Und die von denen habe ich viele und für Produktionen und für andere Sachen, die man sich merken muss oder will und für bestimmte Filmrollen, die brauchen auch so eine gedankliche Begleitung und wo man immer alles so festhalten kann. Und ja, und ich habe ein Buch geschrieben, dafür habe ich das auch gebraucht und habe ich lange so in so Heften so gesammelt. Und da finde ich es dann schön, noch mit der Hand zu schreiben. Das finde ich sehr viel entspannender und ja, irgendwie macht das was mit dem Kopf, ob man das mit der Hand aufschreibt auf so einem Papier oder ob man am Handy sitzt und das eintippt, das verändert irgendwie den Lauf der Gedanken.
Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, Sie haben es ja gerade schon kurz erwähnt, ein Postkartengeschäft zusammen mit, ich glaube, Ihrem Partner in Berlin zu eröffnen und ich glaube, da hängt sogar noch ein Verlag dran.
Ja, also wir haben es in Wien eröffnet und genau, man das ist dann ein, man ist automatisch ein Verlag. Wenn man selber Postkarten herstellt, ist man ein Postkartenverlag und die Idee kam eben durch den Umzug nach Wien. 2015 sind wir von Berlin nach Wien umgezogen und mein Partner musste sich da im Prinzip eine neue Existenz aufbauen. Wir sind da wegen dem Burgtheater hingezogen. Und der hat viel mit Produkten vorher gearbeitet und ist aber auch Fotograf. Und dann haben wir irgendwie gedacht, dann ist das doch die ideale Mischung. Und es ist auch eine ideale Mischung aus uns beiden. Ich komme eben eher von der Schrift und der Sprache und dem Wort. Und er ist ein sehr visuell denkender Mensch. Und dann fanden wir das so ein schönes Produkt. Und dann kam sehr schnell schon, nachdem wir uns das ausgedacht hatten, die Pandemie. Und dann war das so ein bisschen, ist es so ein bisschen versunken und jetzt versuchen wir dem nochmal eine Chance zu geben und arbeiten eben mit Fotografen vor allen Dingen zusammen. Es geht um Fotografie im Postkartenformat.
Und hängen dann bei Ihnen auch ganz viele am Kühlschrank?
Ja, unser Kühlschrank kann das leider nicht. Oh. Unser Kühlschrank hat so eine Holzverschalung, da kann man nichts dranhängen. Aber wir haben so ein Board aufgehängt bei uns im Flur. Einfach nur so eine kleine weiße Leiste, auf die man so Postkarten draufstellen kann. Weil wir auch, seit wir das machen, unglaublich viele Postkarten geschickt bekommen. Und eben auch gerne mal so Fotos der Erlebnisse der letzten 4 Wochen jetzt im Postkartenformat ausdrucken und uns hinstellen. Oder eben eine neue Kollektion, wenn wir an was arbeiten, dann stellt man das da hin, um mal zu gucken. Wenn man jeden Tag dran vorbeiläuft, merkt man, welche Bilder einem hängen bleiben und welche eben doch nicht so gut sind.
Haben Sie eine Lieblingspostkarte, die Sie jetzt vielleicht auch schon viele Jahre begleitet?
Ja, ich habe tatsächlich eine Lieblingspostkarte, die ist leider nicht von uns. Die ist von Yoko Ono und Yoko Ono hat eine Postkarte designt, die ist einfach nur weiß und in der Mitte ist ein Loch. Und auf der anderen Seite, wo man schreibt, steht "A hole to see the sky through". Dass man eben in Zeiten, wo es einem nicht mehr in den Sinn kommt, dass irgendwas auch einfach und schön sein könnte, dass man da ein Mittel braucht, um das einfach gegen den Himmel zu halten. Und dadurch kann man jetzt den Himmel wieder sehen. Das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Also die liebe ich sehr, diese Karte.
Ist das für Sie auch tatsächlich ein Mittel, in den Himmel schauen, wenn Sie mal denken, ich muss Ruhe finden oder weiß gerade vielleicht nicht so genau, wohin?
So ganz genau als Mittel benutze ich das nicht, aber ich stelle schon fest, dass ich in Zeiten, wo ich sehr gestresst bin, tatsächlich sehr weit nach unten gucke. Und dann manchmal, wenn ich das dann merke, denke ich so, okay, dann versuch doch jetzt einfach mal ein bisschen geradeaus wieder zu gucken. Vielleicht trägt das ja zur Aufhellung der Stimmung schon bei und es funktioniert auch manchmal.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind damals nach Wien gezogen, also haben früher ja auch mal in Hamburg Theater gespielt, aber dann lange in Berlin, dann kam eben dieses Angebot vom Burgtheater. In den letzten Jahren waren Sie da aber, glaube ich, nicht zu sehen, oder? Es hat ja da Intendantenwechsel gegeben und mit Martin Kuschey, der ja in diesem Sommer dann die Burg wieder verlässt, hat, glaube ich, ihr Engagement da erstmal aufgehört, richtig?
Genau, nein, am Anfang habe ich da noch gespielt und dann bin ich mit der Pandemie, mit Simon Stone an die Schaubühne gewechselt. Das ist ein Regisseur und Autor, mit dem ich sehr, sehr schöne Arbeiten gemacht habe und mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Und der hatte damals diesen Move gemacht, an die Schaubühne zu gehen und da bin ich dann mitgegangen. Erst dachte ich vielleicht für eine Saison oder zwei und dann bin ich aber auch länger geblieben und mir hat es auch sehr gut gefallen da, aber unser Lebensmittelpunkt ist eben in der Zwischenzeit nach Wien gerückt und wie früher bin ich von Berlin nach Wien gependelt, dann war ich auf einmal in der Position von Wien nach Berlin zu pendeln, dachte irgendwie ist das verrückt, wenn man sein Leben immer so einrichtet, dass man immer pendelt und das versuche ich jetzt wieder zu ändern.
Ach was?
Genau, ich bin jetzt ab Herbst wieder Mitglied des Ensembles im Burgtheater. Da gibt es jetzt einen neuen Intendanten, Stefan Bachmann, der hier in Hamburg auch tolle Sachen gemacht hat.
Mhm. Im Moment noch in Köln, aber
dann jetzt ist er in Köln Intendant und genau, und der fängt dort an und da fange ich jetzt auch nochmal neu an in einem mir altbekannten Theater, aber es gibt ja in jedem Theater auch immer wieder alle paar Jahre Neuanfänge.
Was macht die Faszination dieses Theaters für Sie aus?
Ja, also jetzt macht es die Faszination aus, dass ich wirklich glaube, dass das jetzt ein neues Theater ist, an das ich komme, obwohl ich die Räumlichkeiten und alles und auch das Publikum ein bisschen kenne. Was es zuvor ausgemacht hat, war, dass es ganz anders war als andere deutschsprachige Theater. In Deutschland ist es vollkommen gang und gäbe. Ein Intendant kommt, der bringt seine Lieblingsschauspieler und seine Crew mit. Die bleiben da 5 oder 10 Jahre, manchmal 15 Jahre und dann hört der Intendant da auf oder die Intendantin und zieht weiter. Und mit dem ganzen Hofstaat sozusagen. Und das Burgtheater, da war das umgekehrt. Da war das Ensemble da und Intendanten und Intendantinnen, in diesem Falle nur eine Intendantin, Karin Bergmann, kamen und gingen. Aber der Stock der Leute, die dort immer sind, blieb für mich, war das wirklich 18 Jahre lang eine kohärente Gruppe, in der ich gearbeitet habe und das habe ich sehr genossen, immer wieder die selben Kollegen zu treffen, dass man sich so kennt, dass man sein Leben miteinander verbringt und dann immer wieder in anderen neuen Konstellationen künstlerisch aufeinander trifft und ich hatte eben an der ganzen Zeit auch das Glück, dass eben Martin Wuttke, Sophie Reuss, René Polisch, die waren sehr oft dort als Gäste engagiert, also das hatte dann für mich auch eine große Kontinuität im Zusammenarbeiten und das ist was Schönes in dem künstlerischen Leben, wenn man es schafft, Kontinuität näher zu stellen mit anderen Künstlern, die man sehr schätzt oder die einem entsprechen oder die was haben, was einem fehlt und das passt dann genau zusammen, wenn man zusammenkommt, das konnte ich da jetzt jahrelang sehr genießen und da war der Schritt an die Schaubühne tatsächlich ein Schritt vollkommen da raus aus allem, wo ich vorher war, da waren ausschließlich Kollegen, mit denen ich noch nicht gespielt hatte, die waren alle sehr interessant für mich und sympathisch, aber das war so ein richtig nochmal ein ganz, ganz neuer Schritt.
Wir erweisen jetzt Wien musikalisch die Referenz mit dem kleinen Wiener Marsch für Violine und Klavier von Fritz Kreisler. ein kleiner musikalischer Ausflug nach Wien. Thomas Christian Violine und Emma Neuhold Klavier mit dem kleinen Wiener Marsch von Fritz Kreisler hier bei NDR Kultur à la carte mit Caroline Peters. Caroline Peters, Sie haben gerade schon erwähnt auch, dass Sie mit René Polisch gearbeitet haben an der Wiener Burg. Sie haben ja viel mit ihm zusammengearbeitet, auch schon in der Zeit von Tom Stromberg, ja, hier am Hamburger Schauspielhaus. Das war ja so ein Schock, der die Theaterwelt erfasst hat Ende Februar, als völlig überraschend die Nachricht von seinem Tod kam. Was verbinden Sie vor allem mit ihm, diesem großartigen Dramatiker, Regisseur, Theatermacher? Ich weiß gar nicht, wie man ihn noch nennen soll.
Ja, also ja, sehr viel. Ich habe einfach, also meine wichtigsten Arbeiten am Anfang meiner ganzen Laufbahn, die waren alle mit ihm, die waren hier im Hamburger Schauspielhaus, und er hat eben was erfunden fürs Theater, was eben vollkommen einzigartig und neu war. Und das hat vielleicht außer ihm noch Elfriede Jelinek geschafft mit ihren Textflächen, aber was er dazu noch schafft, ist eben nicht als Autor eine besondere Art von Text herzustellen, sondern die ganze Arbeitspraxis, die er erfunden hat. Die ist eben einzigartig, dass ein Regisseur und Autor mit seinen Schauspielern genau für diese Leute, mit denen er in der Probenzeit zusammen in einem Raum ist, genau das erfindet, mit ihnen gemeinsam, was sie jetzt gerade sagen wollen. Und ich werde dem das nie vergessen. Er hat seinen allerersten Dramatikerpreis, wo man sagen könnte, da ist die Eitelkeit eines Künstlers stolz geschwellte Brust. Ich kriege den Mülheimer Dramatikerpreis. Das ist eine ganz wichtige Auszeichnung unter Theaterautoren. Und er hat den mit uns Schauspielern geteilt, weil er das so gesehen hat, dass wir, dass Schauspieler eine Autorenschaft haben und nicht ein williges Werkzeug in der Hand von irgendeinem angeblich genialen Superkünstler sind, die auch, da muss man auch wirklich nicht gendern. In der Regel ist damit ein Mann gemeint mit dieser Vorstellung, und sondern dass man eben ein wilder Haufen ist, der sich zusammen da reinschraubt. Und was mich auch sehr damit verbunden hat mit seiner Arbeit, dass er immer gesagt hat, er hat am Anfang da gesessen und wollte immer so ein Stück schreiben, weil das kriegt man ja so beigebracht, so sind Stücke und man liest Stücke und da steht dann ein Zimmer, ein Schreibtisch links, eine Tür geht auf und so, und man gedacht hat, aber das stimmt doch alles nicht. Da ist ja kein Zimmer und da ist doch auch keine Tür. Was soll denn das? Warum ist man nicht jetzt und hier da, wo man ist? Und hat dann auch mit Bühnenbildnern ganz anders zusammengearbeitet als jeder andere und hat auch über Bühnenbild immer gesagt, das ist mein erster Spielpartner, weil die Abläufe in deutschen Stadttheatern so sind, muss das Bühnenbild, wird ein Jahr vorher schon in die Werkstätten gegeben, war für ihn das immer so, das ist auch schon ein Spielpartner. Ich gucke, was mir das Bühnenbild erzählt, und erzähle das dann meinen Schauspielern weiter, und die sehen das ja dann auch als Modell und so. Und das ist eben einmalig und unersetzlich, und ich bin wahnsinnig froh, dass ich daran teilhaben konnte, und ich bin wahnsinnig unglücklich, dass ich daran nicht mehr teilhaben kann.
Er hat es ja eben auch geschafft, wirklich hochintellektuellen Diskurs und Slapstick, also ja, groteskes, komisches, ja, zu verbinden. Und wie Sie eben schon sagten, diese Stücke hängen ja so eng zusammen mit dem jeweiligen Ensemble, dass sie eigentlich auch nicht mehr spielbar sind. Das heißt, was ist Ihre Prognose? Werden Sie irgendwann einfach ganz verschwinden, wenn Sie, die diese Stücke mit ihm noch erarbeitet haben, sie nicht mehr spielen können oder wollen?
Das ist die traurige Prognose. Ja, er hat ja selber verfügt, auch schon zu Lebzeiten, dass seine Texte nicht von anderen nachgespielt werden, weil er eben was anderes gemacht hat mit dem Theater. Er hat eben nicht literarische Vorlagen erschaffen, die in irgendeinen Kanon eingehen können und von egal welcher Generation wieder und wieder und wieder neu interpretiert werden können, sondern er hat eben ein Werk für jetzt und hier und genau diese Leute geschaffen. Und da kann man im Moment nichts anderes machen als Perspektive. Man kann nur diese Stücke, die noch laufen, da gibt es welche am DT und in Zürich am Schauspielhaus und ich glaube auch Volksbühne in anderen Häusern, in der Volksbühne natürlich, sind noch Stücke im Repertoire. Die kann man jetzt hoffentlich noch ein paar Jahre spielen, dass sich auch ein paar Leute das noch anschauen können. Aber dann weiß ich nicht, was damit passiert. Und es ist eben auch, wenn man es liest, also man kann die Stücke erstens nur laut lesen, sonst versteht man sie gar nicht. Und man muss sie eigentlich mit verschiedenen Stimmen lesen und hören. Also ich weiß nicht, was daraus werden wird, weil die Gedanken, die sind gar nicht veraltet. Die sind immer noch, das ist immer noch ein einzigartiger Standpunkt, den er da dauernd einnimmt, weil er immer gesagt hat, ich muss die Sachen scharf stellen. Es ist einfach alles unscharf, worauf wir gucken, und man muss das scharf stellen und mal dekontextualisieren so manches und dem das anders betrachten. Und dieser andere Blick, diese andere Brille, die er immer aufgesetzt hat und die ganze Zeit vermischt wird mit Slapstick und amerikanischem Popcorn-Kino und überhaupt dem eigentlich Mainstream-Werten, das ist eben nicht veraltet. Aber wie man da in Zukunft rankommen soll, ist mir ein Rätsel.
Sie haben sich gewünscht für diese Sendung zumindest ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der 9. Symphonie von Gustav Mahler, passt vielleicht jetzt ganz schön?
Ja, ich habe mir das ausgesucht tatsächlich. Also ich hatte ein besonderes Erlebnis mit dieser Symphonie. Ich bin nach Wien gezogen und habe gedacht, ich muss jetzt auch mal ins Konzerthaus gehen. Und da war ja Mahler ganz lange der Chefdirigent und Chefkomponist. Und dachte, ja, das muss ich jetzt alles mal machen. Da habe ich mir so Karten besorgt für eine Vormittagsvorstellung. Das war zufällig eben Mahlers 9. Da hatte ich frei und da konnte ich Sonntagmorgen um 11. Dann habe ich gesehen, das ist von Daniel Barenboim dirigiert. Das ist ja toll, den habe ich auch noch nie live gesehen. Und dann, wie das immer so ist, wenn man sich Karten besorgt hat für ein Event lange im Voraus, war am Abend davor dieser grauenvolle Anschlag auf das Bataclan in Paris. Alle waren völlig außer sich, man war total durcheinander. Sonntagmorgen um 11 ist man dann da in dem Konzerthaus, das auf einmal total bewacht war. Es war total kompliziert reinzukommen. Und dann war es auch noch, habe ich auch erst in dem Moment erfahren, der 70. Geburtstag von Daniel Barenboim. Und dann war der Morgen so aufgeladen, dann gab es erstmal eine stehende Gedenkminute für die Opfer dieses Anschlags. Dann kam Herr Barenboim und wurde beklatscht für seinen Geburtstag und bekam Blumen. Und dann hat er angefangen zu dirigieren. Und dann hat wirklich innerhalb von 2 Minuten der gesamte Zuschauerraum war in Tränen aufgelöst. Das war ein so großes emotionales musikalisches Erlebnis, dass ich daran eben jetzt denken musste in der Zeit, in der wir gerade sind, die einfach nur Opfer produziert und man denkt, gedenkt derer. Es ist einfach das absolute Grauen, was im Moment sich abspielt. Und da kann eine schöne Musik vielleicht einen Moment lang ein Trost sein oder durch Musik zu weinen kann auch ein Trost sein.
Leonard Bernstein dirigiert jetzt hier das New York Philharmonic Orchestra. einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der 9. Symphonie von Gustav Mahler hier mit dem New York Philharmonic Orchestra unter Leonard Bernstein. Caroline Peters, Sie haben gerade schon geschwärmt von der Arbeit mit René Polisch. Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie mit Simon Stone zusammengearbeitet haben, ja an der Wiener Burg. Das ist ja auch jemand, der nicht Stücktexte, ich sag mal in Anführungszeichen, nachspielt, sondern eben klassische Stoffe von Strindberg, von Ibsen überschreibt, also mit den Schauspielern zusammen auch neue Texte entwickelt. Das ist eine Herangehensweise, die Ihnen sehr gefällt. Sie haben ja gerade auch schon erzählt, dass Sie jetzt wieder an die Burg zurückwechseln von der Berliner Schaubühne. Es wird da aber jetzt noch eine Uraufführung geben im Juni, für die Sie wahrscheinlich schon proben. Ein Solo, die Spinne.
Ja.
Sind Sie da auch beteiligt an der Textentwicklung? Das machen Sie zusammen mit Maya Sade?
Maya Sade ist die Autorin und auch die Regisseurin. Also, oder das ist das erste Mal, dass sie Regie führt. Die ist Dramaturgin an der Schaubühne und die hat aber das Stück tatsächlich geschrieben vorher. Das war jetzt nicht der Prozess, dass wir während der Arbeit daran fortschreitend arbeiten, sondern wir versuchen jetzt zusammen das, was sie schon im Vorfeld geschrieben hat, für die Bühne umzusetzen. Und mir liegt da viel dran an zeitgenössischer Sprache, an zeitgenössischer Literatur. Ich finde es schön, dass es einen Kanon gibt. Ich finde es auch gut, wenn alte Sachen aufgeführt werden. Ich empfinde das aber oft als Museum und als solches ja auch sehr interessant. Ich gehe auch sehr gerne ins Museum. Ich gucke gerne alte Sachen an und gucke, wie haben die damals gedacht und wie hat das funktioniert und was macht man heute. Ich arbeite nicht gerne an diesem zwanghaften immer beweisen müssen, warum das heute noch eine Relevanz hat. Ich finde das eigentlich völlig egal, wenn Sachen im Kanon sind und über die Jahrhunderte sich weiter tradieren und wiederholt werden, dann hat das eine Relevanz, sonst wäre es bei uns nicht angekommen, sondern in der Flaschenpost irgendwo verloren gegangen in der Zwischenzeit. Es gibt ja genügend Autoren, die keiner kennt heutzutage und die in den 50ern oder in den 10er Jahren wahnsinnig berühmt und wahnsinnig erfolgreich waren. Also wird ja immer so getan, als wären Klassiker, das ist immer das, was es immer gab. Nee, nur manche Sachen gehen halt immer weiter und die interessieren mich schon. Und ich finde es aber auch richtig, die eben zu erneuern und was Neues draus zu machen.
Worum geht's jetzt in dem Stück? Also ich habe jetzt nur so einen Pressetext gelesen und da heißt es, dass man trotz politischer Konflikte und unterschiedlicher Lebensentwürfe versuchen sollte, miteinander zu reden.
Also ganz grob. Ja, also es geht darum, ganz konkret, dass eine Frau, der fällt auf einmal einen Jugendfreund wieder ein, den hat sie mit 15 das letzte Mal gesehen. Mit dem hat sie sich sehr eng verbunden gefühlt und sie findet über soziale Medien raus, dass er wie sie in Berlin lebt. Sie überrascht den in einem Lokal, in dem er sitzt und sie freuen sich wahnsinnig, sich wiederzusehen. Es gibt eine starke Bindung, eine starke Nähe, es gibt diese gemeinsame Kindheit. Und dann stellt sich raus, er ist eben ganz, ganz weit nach rechts gerutscht und ist total AfD. Und sie kann das überhaupt nicht verkraften, weil es eben eine wahnsinnige Nähe trotzdem gibt. Und es zeichnet eben ein Bild von Leuten wie mir, die oder auch unserer Dramaturgin, die denken, wie kann man überhaupt weit nach rechts rutschen in Deutschland? Wie geht das überhaupt? Wann ist da was abgerutscht? Und unsere Vorstellung ist tatsächlich so ein bisschen, dass man so, also was wäre denn, wenn ich mit Björn Höcke im Alter von 6 bis 11 Jahren wären wir gute Freunde gewesen? So, kann ja sein. Also mit wem war man so in der Grundschule? Und was ist das? An welcher Stelle ist man da so krass auseinandergefallen? Und liegt das bei den Eltern oder schon bei den Großeltern? Und wo kommt das her? Und wie können wir jetzt darauf reagieren und nicht immer davor stehen wie vor einer Spinne und einfach nur Ekel empfinden? So, es muss ein bisschen weitergehen als das. Und darauf weiß die Figur im Stück tatsächlich keine Antwort bisher. Aber ich hoffe, dass Zuschauer die Antwort finden, wenn sie das Stück gesehen haben.
Suchen Sie dann auch das Gespräch mit dem Publikum im Anschluss möglicherweise an die Vorstellung?
Das kann gut sein. Ich glaube, das machen die in der Schaubühne sowieso oft, Publikumsgespräche. Ich finde auch, dass man das tun sollte bei dem Stück, weil es wirklich eigentlich ein Schubs sein sollte oder ein Ratgeber kann es eben nicht sein, weil es eben noch keine Lösung präsentiert. Aber es ist eben ja wirklich die Frage, warum passiert das gerade? Warum passiert das in ganz Europa? Warum ist das in 30er Jahren schon mal in ganz Europa passiert? Und wie können wir mehr tun, als da drauf gucken und sagen, also das geht aber nicht. Also nee, das ist ja unmöglich. Das reicht einfach nicht als Haltung.
Wir gehen jetzt in gewisser Weise zurück in diese Zeit. Drei-Groschen-Oper, die Seeräuber Jenny, hören wir jetzt zum Schluss.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lampen und die Fell und die Gotell. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man will mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt ihr dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Steine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös an einem Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonder darin? Und man fragt, wer wohnt besonder darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gehen morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gehen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören:
alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden.
Ende der Kultur à la carte. Christiane Oelze war das, begleitet von Erik Schneider am Klavier mit der Seeräuber Jenny aus der Drei-Groschen-Oper. Und Caroline Peters hat mir gerade verraten, zumindest in der Ausbildung haben Sie das auch mal gesungen.
Ja, in der Schauspielschule haben wir Brecht-Lieder natürlich gelernt. Im Berufsleben habe ich das bisher nicht gemacht, nein.
Morgen werden wir sie dann ja schon erleben als Marquise de Merteuil. Man stellt sich bombastische Kostüme vor. Kommen ja. Sie in Alltagskleidung? Also ich sag mal, so wie Sie mir jetzt gegenüber sitzen, ganz häufig.
Wir kommen in Alltagskleidung aus dem 18. Jahrhundert. Also wir haben eine richtige Kostümbildnerin, die wunderbare Tavia Braun, mit der wir bei Polish eben viel zusammengearbeitet haben, Martin Wuttke und ich. Und die hat uns, wie ich finde, grandios ausstaffiert.
Das heißt, Sie werden ein Kleid tragen, richtig auch mit Rock und so?
Zu viel kann ich nicht verraten. Es muss eine Spannung übrig bleiben, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
Ja, schauen Sie es an, da könnte ich jetzt sagen, aber das geht natürlich nicht, weil so, die Vorstellung stimmt. Hoffnungslos ausverkauft sind.
Ah, okay.
Caroline Peters, vielen Dank für den Besuch hier im A la carte Studio und alles Gute dann für morgen im St. Pauli Theater. Am Samstag und am Sonntag jeweils sind die gefährlichen Liebschaften zu erleben mit Caroline Peters und Martin Wuttke in einer Fassung von John von Düffel und eingerichtet von Jan Bosse. Später geht es auch noch an die Burg. Gibt noch viele weitere tolle Aufführungen im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals. Ulrich Rasche kommt aus München, Macbeth aus Bochum und so weiter und so weiter. Mein Name ist Katja Weise. Sie können wie immer diese Sendung auch noch hören in der ARD Audiothek. Machen Sie es gut und noch einen schönen Tag.